Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BWP-Podcasts. Die Qualifizierung des beruflichen Ausbildungspersonals ist heute unser Thema. Dabei geht es um aktuelle Herausforderungen, die sich infolge der Digitalisierung stellen, um die Frage, wie sich der Ausbildungsauftrag dadurch im Laufe der Zeit verändert hat und welche Weiterbildungsangebote zur Unterstützung des Ausbildungspersonals hier besonders gefragt sind. Mein Name ist Christiane Jäger, ich bin verantwortliche Redakteurin der BIP-Fachzeitschrift Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis und ich freue mich, zu diesem Thema meinen Kollegen Michael Hertel begrüßen zu dürfen. Hallo Michael.
Ja, hallo Christiane, schön, dass ich da sein kann.
Michael, ich darf dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen. Michael Hertel leitet im BIP den Arbeitsbereich Lehren und Lernen, Bildungspersonal. Nach Studium und erster Berufstätigkeit in Bielefeld ist er seit 1992 im BIP tätig. Seit nunmehr 30 Jahren, kann man also sagen, bist du in Sachen Ausbilderförderung und Qualifizierung unterwegs und hast zusammen mit Kolleginnen und Kollegen dazu etliche Programme und Projekte auf den Weg gebracht. Michael, ich würde dann gern direkt loslegen mit unserer ersten Frage. Das betriebliche Ausbildungspersonal, so zumindest ist in einschlägigen Veröffentlichungen zu lesen, ist stets mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Welche sind aktuell die größten?
Also fürs Ausbildungspersonal kristallisiert sich aktuell heraus, dass die zunehmende Heterogenität der Auszubildenden völlig neue Herausforderungen mit sich bringen. Stichworte sind sicherlich jugendliche Auszubildenden mit Migrations- und Fluchthintergrund, aber auch Studienabbrecher, die Herausforderung, überhaupt Auszubildende für eine Ausbildung im dualen System zu gewinnen, werden immer größer. Zweiter großer Aspekt, der aktueller denn je ist, der Klimawandel und auch der Umbau der Wirtschaft, die Dekarbonisierung, stellt große Herausforderungen an die Ausbildungspraxis und betriebliche Prozesse. Und getrieben wird vieles natürlich durch die Digitalisierung der Arbeits- und Berufswelt.
Das ist auch unser Thema. Und in diesem Zusammenhang würde mich natürlich interessieren, was sind da die größten Herausforderungen bei der Digitalisierung?
Durch Digitalisierung verändern sich schlichtweg Informations- und Kommunikationsprozesse zum einen. Zum anderen verändern sich entsprechend auch Wertschöpfungsprozesse. Die, sage ich mal, netzgestützte, globalisierte Wirtschaft, die im Moment sehr unter Druck ist, wird immer abstrakter, was das Ausbilden und Qualifizieren angeht. Ich habe sehr viele sogenannte Black Boxes, technische Systeme, die ich gar nicht mehr so erklären kann, wie es früher war, nach dem Motto Vormachen, Nachmachen. Da bieten mir digitale Medien völlig neue Möglichkeiten, etwas zu visualisieren, miteinander zu arbeiten, zu kooperieren, auf Baustellen Auszubildende anleiten und gleichzeitig Auszubildende, die in der Firma sind, in dem Unternehmen sind, mit denen zu kommunizieren und bestimmte Arbeitsprozesse parallel zu dokumentieren. Das führt aber dazu, dass ich als Ausbildungsverantwortlicher auch über eine entsprechende Medienkompetenz verfügen muss. Und da haben wir durchaus noch große Probleme nach dem Motto, wie näher ich mich als Ausbildungsverantwortlicher dem Internet oder wie kann ich das, was mir das Internet bietet an Informationen, überhaupt sinnvoll einsetzen. Denn wir müssen auch immer daran denken, dass Ausbildung auch ein sozialer Prozess ist, den das Netz oder digitale Medienformate nie völlig ersetzen.
Jetzt ging es ja in einem deiner ersten Projekte hier am BIP bereits um die Entwicklung von Weiterbildungsmaterial für die Ausbildungsförderung und entwickelt wurden da unter anderem Selbstlernmaterialien und Handreichungen zum E-Learning. Ja? Wenn du heute jetzt mal zurückblickst, was würdest du sagen? Wie haben sich in den letzten 30 Jahren die Anforderungen an das Ausbildungspersonal verändert?
Sag ich mal, das Netz oder digitale Medien als Format nimmt, dann kann man nicht von den letzten 30 Jahren sprechen. In den 90er Jahren ging es ja so langsam los. Wir kennen alle noch, oder die Älteren von uns, ich muss mich ja auch zu denen zählen, kennen ja vielleicht noch zur Jahrtausendwende, Anfang des Jahrtausends, dieses Platzen der New Economy. Aber ein Paradigmenwechsel, kann man sagen, war 2007, als das iPhone auf den Markt kam und Lernen, Wissen generieren, mobil wurde. Das Smartphone wurde zu einem Gebrauchsgegenstand. Sie sind im Grunde genommen nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag und ermöglichen uns natürlich weltweites Wissen jederzeit zu konsumieren. Ein großes Problem. Konsumieren heißt nicht lernen. Und da kann man sagen, wenn man das alte, in Anführungsstrichen, E-Learning sich mal betrachtet, sogenanntes, hieß auch mal Fingertip-Knowledge, also über die Computertastatur sich bestimmte Inhalte nahebringen zu können, dann klingt das schon etwas verstaubt. Ne? Das waren, wenn man es ernst nimmt, obwohl es damals neu war, war es doch auch eine Art Frontalunterricht. Die ersten Learning-Management-Systeme, die ersten Kursangebote, die man sich über den Rechner dann downloaden konnte. Das war nicht das, was wir heutzutage unter Lehren und Lernen mit digitalen Medien verstehen.
Das heißt, es ist tatsächlich interaktiver geworden durch die Medien wie zum Beispiel AV, VR-Technologie oder auch Formate wie Serious Games, die natürlich ganz andere Möglichkeiten bieten und auch sicherlich den Lernprozess offener machen.
Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, wenn man heutzutage mit unserer Zielgruppe, ja, das ist zwar das Ausbildungspersonal, aber Endkunden sind natürlich die Auszubildenden. Wenn man da sieht, dass zum Beispiel Google wegsackt zugunsten von YouTube, TikTok, anderen, also wo viel über Videos jetzt gestreamt wird und auch gezeigt wird, was oftmals nur sogenannte graue Literatur sein kann, gar nicht rechtsgesichert ist, da muss man einfach sagen, dass ich mich einer Informationsflut gegenüber sehe, die ich oft gar nicht kanalisieren kann. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt Formate, du hast es eben gesagt, AR, VR, also Augmented oder Virtual Reality, die Brillentechnologie, die berühmte, die fantastische Möglichkeiten eröffnen, sehr abstrakte fachliche Inhalte zu eröffnen oder auch ganz einfach, ich sage mal ein Beispiel, wenn ich Dachdecker werden will oder Dachdeckerin, dann kann ich über eine VR-Brille erstmal über ein Dach spazieren und sehen, oh, bin ich überhaupt schwindelfrei? Wie entdecke ich morsche Stellen oder alte Dachpfannen? Das kann ich trainieren, ehe ich auf ein Übungsdach gehe. Also es ist nur ein Beispiel, wie sich auch völlig neue Lernwelten erschließen, die aber total davon abhängig sind, wie ich als verantwortlicher Ausbilder damit umgehen kann und sie auch adäquat anlassbezogen einsetzen kann.
Ihr habt ja nun im Lauf der Zeit wirklich viel über Modellprojekte und auch weitere BMBF-finanzierte Projekte angeschoben in dem Bereich. Worauf kommt es allerdings deines Erachtens an, wenn man die dort entwickelten Ideen und Konzepte nachhaltig verankern will?
Ich sage mal, Förderprogramme sind ja immer nationale, also des Bundes, sind immer nationale Ideenwettbewerbe. Die sichten wir dann und die sollten immer nachfrageorientiert sein. Also Angebote kann ich viele machen, aber knapp daneben ist auch daneben. Also sie sollten nachfrageorientiert sein und einen Bedarf adressieren, der nachvollziehbar ist. Das ist das eine. Das zweite ist, Förderprogramme sind auf 2, auf 3, manchmal 1, 2 Jahre mehr begrenzt. Ich habe da zusätzliche Ressourcen, zusätzliches Personal, das etwas in einem doch geschützten Raum entwickeln kann. Und die große Frage und die große Herausforderung, die wir immer haben zum Ende eines Förderprogramms, ist, was passiert, wenn diese zusätzlichen Ressourcen weg sind? Denn Betriebe sollen ja solche innovativen Konzepte, die in Förderprogrammen entwickelt werden, auch implementieren in ihre Arbeits- und Ausbildungsprozesse. Da warten die aber nicht drauf. Alle, die wissen, was eine Innovation bedeutet, das heißt, ich muss doch betriebliche Prozesse anpassen, auch betriebliche Kulturen vielleicht verändern und das sind Aufwände und da muss man sehen, je kleiner Betriebsgrößen werden oder je mehr man in kleine und mittelständische Unternehmen bis ins Kleinsthandwerk reingeht, sind dafür überhaupt keine Ressourcen vorhanden. Und wen wundert's, dann werden solche Konzepte nicht angenommen. Das ist eine große Herausforderung.
Aber lass uns mal ein positives Beispiel nehmen. Mir fällt ein, das Berichtsheft Blog. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Das ist, glaube ich, im Jahr 2012 oder so entwickelt worden und hat ja nun wirklich super Eingang in die Ausbildungspraxis gewonnen. Wie hat das funktioniert?
Schönes Beispiel. Man muss auch sagen, es gibt natürlich auch viele andere Versionen des Online-Berichtshefts jetzt, aber das hat der Bund bis 2012 gefördert, also schon vor 10 Jahren kam das Ding auf den Markt, die waren fast vor ihrer Zeit. Und nach Ende der Projektförderung haben die Projektmacherinnen schlichtweg sich den Koffer unter den Arm geklemmt und sind durch die Republik gezogen. Also man ist denen begegnet auf Messen, auf Kongressen, auf Veranstaltungen, zu Anfang an einem wackeligen Resopaltisch. Sie haben also Investment betrieben im Sinn der eigenen Sache und sich ihre Zielgruppe erschlossen, ihren Markt Schritt für Schritt erschlossen. Das ist das eine. Also ich sollte tunlichst nach Ende einer Förderung, was ich schon während der Förderung andenken muss, weitergehende Aktivitäten andenken und möglichst realisieren. Ich sollte mir Multiplikatoren suchen. Das können Verbände sein, das können die Sozialpartner sein, das können bestimmte Communities auch sein. Und vor allen Dingen ist es notwendig, diese Nachfrageorientierung zu betonen. Und das Berichtsheft ist ein Hebel. Wir wissen alle, es ist geliebt, es ist gehasst. Ich muss es erstellen, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Ich als Ausbilder muss es oder sollte es kontrollieren. Und über diesen Einstieg, die absolute Nachfrage, da ein modernes Werkzeug zu haben, um auch Kommunikationsverhalten von Jugendlichen reflektieren zu können, die eher über einen Rechner ihrer Berichtspflicht nachkommen, als über den alten Zettel, wie es teilweise noch der Fall ist. Das ist so eine Erfolgsstory, die man nennen könnte.
Das lässt mich eigentlich nahtlos an eure Roadshow überleiten oder zu eurer Roadshow überleiten. Mit der tourt ihr seit 2016, glaube ich, durch Deutschland und benutzt genau dieses Instrument, um solche Ideen in die Breite zu transferieren, richtig?
Genau. Vielen Dank an das BMBF, dass das auch finanziert. Als wir 2016 mit der Idee an das Ministerium herangetreten sind, nach Ende von Projektförderungen oder nach Programmende ausgewählte Konzepte im Rahmen eines Workshop-Programms live in Betrieben, bei überbetrieblichen Bildungsstätten, in Kompetenzzentren, in Berufsschulen, bei Bildungsträgern zu präsentieren, haben wir da einen Transferkanal eröffnet, der in der Form noch nicht existierte. Wir gehen jetzt ins 8. Jahr. Und wir haben immer wieder erlebt, dass substanzielle Konzepte, dazu gehörten Projekte, die AR-VR-Technologien präsentierten, der Blog gehörte dazu, aber auch, wie messe ich Kompetenzen online, war im Grunde genommen oder ist ein Erfolgsrezept, weil wir immer ausgebucht sind. Wir fahren 3 parallele Workshops in halbtägigen Veranstaltungen mit den Verantwortlichen der Projekte und wir merken, dass Ausbildungspersonal oder die Teilnehmerinnen, auch Lehrerinnen aus Berufsschulen, schlichtweg begeistert sind, weil sie einmal unter Anleitung ein Konzept erproben können, selber in die Tasten hauen und dann sehen, wow, es funktioniert. Und der konkrete Austausch, ich hatte vorhin mal gesagt, Lernen, Bildung, und das geht Ausbildungspersonal genauso an, ist immer ein sozialer Prozess. Also dieser Austausch und direkte Fragen an die Projektverantwortlichen und das selber Testen und Ausprobieren eines Konzepts, das ist eigentlich die Erfolgsstory dieser Roadshow. Wir waren letzte Woche Freitag gerade in Bremen, sind Mitte Oktober in Berlin damit und sind von dem Konzept inzwischen sehr überzeugt.
Nun kommt seit kurzem noch die Lernplattform MIKA hinzu. Die Abkürzung MIKA steht für Medien- und IT-Kompetenzen für betriebliches Ausbildungspersonal. Michael, worum geht es da und wie passt nun MIKA zur Roadshow?
Perfekt, muss ich fast sagen. Wir stoßen immer wieder auf Ausbildungspersonal, auch Lehrerinnen an Berufsschulen sind nicht gefeit davor, für die digitale Medien doch ein, ich sag mal, ein bisschen etwas fremd ist. Sie sind unsicher, was rühre ich an, wenn ich zum Beispiel ein Video zeige, darf ich es verändern, darf ich es im Betrieb weitersenden, ohne dass mich irgendwelche Rechtsanwälte dann anrufen von den Produzenten und mir wegen Quellen- oder Urheberrechtsverletzungen eine Klage an den Hals hängen. Wenn ich da unsicher bin, wie ich damit damit umgehen kann, dann lasse ich sein. Wir haben deswegen gezielt in den letzten 2 Jahren ein Konzept entwickelt, ein Seminarkonzept zur Förderung von medienpädagogischer Kompetenz des Ausbildungspersonals, um so eine grundlegende Kompetenz zu fördern, wie gehe ich mit dem Internet und den damit verbundenen Möglichkeiten als Lernmedium um. Und Mika selber ist ein Konzept, das besteht aus 3 Säulen, das haben wir auch erkannt. Es gibt eine Online-Lernwelt, den Mika Campus. Es gibt ein Seminarkonzept über 12 Wochen mit einem Stundenvolumen von 60 Stunden. Und es gibt einen Leitfaden, einen Trainingsleitfaden für Dozenten und Dozentinnen, die das Mika-Seminar anbieten wollen. Warum diese 3 Komponenten? Die unterschiedliche Wissensbasis, die Ausbildungspersonal in diese Seminare mitbringen würde, wollen wir ein bisschen nivellieren, indem wir in dem Online-Campus so eine Grundlagenschulung anbieten. In 10 Lernbausteinen einmal werden da die Basics vermittelt. Ja, wie kann ich kooperieren? Welche Medientools gibt es dafür? Womit kann ich kommunizieren? Wie tickt die sogenannte Generation Z? Handy weg, ja oder nein? Wie kann ich elektronisches Feedback geben? Also so ein paar Rahmenbedingungen des Ausbildungsalltags, die ich digital gestalten will, werden dort vermittelt als Selbstlernbausteine, damit die Teilnehmerinnen dann auf einem ungefähr gleichem Wissensniveau in die Seminare einsteigen können. Der Pfiff bei den Seminaren ist, dass wir nicht ein Add-on anbieten, sondern jeder Ausbilder, jede Ausbilderin, die das Seminar besuchen, können ihre Ausbildungsaufgabe, ihre Lern- und Arbeitsaufgabe, eine betriebliche Situation aus ihrem individuellen Betrieb mitbringen und dann im Laufe der 12 Wochen, der 60 Stunden, eine eigene, wir nennen es digitale Toolbox, erarbeiten, sodass ich, wenn ich aus dem Seminar rausgehe als Ausbilder, meine kleine persönliche Toolbox für meinen Ausbildungsberuf, für meine Ausbildungsphilosophie habe, die ich aufgrund der Aneignung dieses Grundwissens auch kontinuierlich erweitern kann. Und weil, jetzt komme ich zum dritten Aspekt, weil dieses Konzept vom didaktischen Ansatz her sehr komplex ist und letztendlich dieses, ich sag mal, Paragraph 1 Berufsbildungsgesetz, die Förderung beruflicher Handlungskompetenz, in den Mittelpunkt stellt, erwarten wir von Dozenten und Dozentinnen, dass sie sich im Rahmen eines 2-Tages-Seminars dieses Konzept ebenfalls aneignen, wofür wir auch ein Zertifikat als BIP dann ausstellen, damit wir wissen, dass, wenn von Mika gesprochen wird, auch der adäquate Inhalt vermittelt werden kann. Das ist nicht ohne. Also auch für Dozenten und Dozentinnen ist es ein hoher Anspruch. Und wir haben nach einer Veranstaltung, auf der wir Mika präsentiert haben bundesweit, sehr, sehr viele Rückmeldungen erhalten, wo sich Weiterbildungsanbieter, Bildungsträger um dieses Mika-Zertifikat als Dozent, Dozentin auch bewerben. Und wir hoffen, dass wir damit einen Standard zur Mediengrundbildung bundesweit etablieren können.
Okay, damit hast du denn eigentlich jetzt auch schon eine Frage beantwortet, die ich dir gerne noch gestellt hätte. Denn als interessierte Ausbilderin hätte mich natürlich interessiert, wie kann ich so ein Seminar buchen? Also das heißt, ihr habt Kooperationspartner vor Ort, wollt es bundesweit sozusagen auch anbieten können und arbeitet damit Kammern, Bildungsdienstleistern und so weiter zusammen.
Genau, wir haben das Konzept auch zusammen mit Kammern erprobt. Es spricht sich dann auch so ein bisschen rum, der berühmte Flurfunk. Man wusste, dass das BIP mit Mika da einsteigt in dieses Thema und wir sind jetzt dabei, also wir haben circa 50 Kooperationspartner bundesweit und wir sind von dem Konzept auch sehr überzeugt. Ja, das ist jetzt keine Mickey-Maus-Geschichte, ich kurbel mal schnell ein Erklärvideo runter oder ich gucke mal aufs Copyright oder gucke mir mal was im Netz an, sondern ich erarbeite mir wirklich mein grundlegendes Medienkompetenzwissen im Rahmen eines Seminars, das sich über ein Vierteljahr hinzieht. Es ist ein Blended Learning Konzept, also Online- und Offline-Phasen wechseln sich da ab. Es hat einen hohen inhaltlichen Anspruch und es spricht sich inzwischen rum. Und wir werden es auch bewerben. Wir werden es auch bewerben in unserem Portal. Wir haben dieses Portal voraus.de, www.voraus.de, Portal des BIP für Ausbilderinnen und Ausbilder.
Genau, und auf dem Ausbilderportal voraus.de haben wir ja auch noch die Kompetenzwerkstatt, die ihr da anbietet, zur Gestaltung einer prozess- und handlungsorientierten Ausbildungspraxis. Gibt es nun Ideen, diese unterschiedlichen Angebote in ein Gesamtkonzept zu gießen? Oder ist genau diese Pluralität in der Angebotsstruktur gewünscht?
Also einerseits ist die natürlich gewünscht, andererseits hören wir natürlich von Ausbildungspersonal auch immer, das ist mir alles zu viel. Ja, ich ertrinke in dieser Informationsflut, also mache ich so weiter wie bisher. Es gibt ja diesen Spruch, wenn wir so weitermachen wie bisher, machen wir weiter wie bisher. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber das reflektiert viel. Denn wenn man einen betrieblichen Alltag sieht, da stehen die Kunden auf der Matte, da habe ich Stress mit meinen Auszubildenden, hatten wir eingangs gesagt, da verändert sich auch sehr viel und dann kommen die noch um die Ecke mit ihren Konzepten und Ideen. Wir haben deswegen einen Ansatz gefahren, ein neues Projekt bauen wir zurzeit auf. Wir wollen das Portal voraus.de zu einem strukturierten und empfehlungsbasierten Informations- und Wissensmanagement-Service für Ausbildungspersonal, in Klammern auch für Prüfungspersonal, ausbauen und da alle Möglichkeiten nutzen, die intelligentes Informationsmanagement ermöglicht und auch technologische Möglichkeiten nutzen, dass individuelle Anfragen aus bestimmten Branchen oder die sich häufig wiederholen, wie gestalte ich den ersten Tag der Ausbildung, dass da automatisierte Antworten kommen, Hinweise kommen auf Betriebe, die sowas erfolgreich praktizieren, auf Kolleginnen aus dem Ausbilderkreis, die sowas auch schon seit längerem machen. Also um eine transparente, gut strukturierte Informationsinfrastruktur aufzubauen und wegzukommen von diesem additiven, immer on the top setzen, immer noch eine neue Idee, immer noch ein neuer Anspruch, den Ausbildung erfüllen muss. Denn letztendlich müssen wir es schaffen, Ausbildungspersonal seinen Ausbildungsalltag zu erleichtern durch Transparenz, durch qualitätsgesicherte Informationen, die aber auch immer den unmittelbaren individuellen Bedarf bedienen. Ein Elektroniker für Gebäudesystemintegration hat andere Interessen als Tischler, ganz klar. Oder ein Fliesenleger macht was anderes als ein Zimmerer. Und diese Informationen so zu sortieren, dass sie meinen Ausbildungsalltag wirklich anreichern und vorwärts bringen, das soll der Job dieses Portals sein. Wir wissen, Voraus ist seit 20 Jahren am Markt, ist ein Kind des BIP und ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Es wird vielfach genutzt von Ausbildungspersonal, aber informiert eher. Und wir wollen reingehen in ein Szenario, wo wir auch Ausbildungspersonal zusammenbringen, wo sich Ausbildungspersonal vernetzen und austauschen kann, gute Praxis austauschen kann, Hinweise geben kann und wo wir vielleicht auch über neue Berufe, die entstehen oder Modernisierungen von Berufen im Vorfeld schon informieren können in Form von Webseminaren, in Form von individuellen Lernpfaden, die wir auch rückkoppeln wollen und so eine Heimat für Ausbildungspersonal schaffen.
Ich würde jetzt ganz gerne noch zu einem weiteren Punkt kommen und das ist die Ausbildereignungsverordnung, die ja nun mal den Mindeststandard für die Qualifizierung der AusbilderInnen festlegt. Und ihr habt im zweiten Quartal, glaube ich, war es 2021, eine Kurzstudie zur Aktualität der AEVO durchgeführt. Und ihr kommt zu dem Ergebnis, dass jetzt in einem ersten Schritt ein Update des Rahmenplans in Angriff zu nehmen ist. Worin genau besteht da der Anpassungsbedarf? Und könntest du uns erläutern, wie jetzt die nächsten Schritte aussehen?
Das ist ein laufendes Verfahren. Die AEVO wurde ja 2009 in ihrer novellierten Form implementiert. Und wenn wir dann sagen, 2009 sah die Welt auch noch ein bisschen anders aus. Viele Parameter für die Ausbildung haben sich geändert. Vor dem Hintergrund haben wir diese Kurzstudie erstellt und mussten feststellen, dass sich für alle vier Handlungsfelder der AEVO dringender Aktualisierungsbedarf ergibt. Wir haben jetzt eine Weisung des BMBF aktuell erhalten. Das erste Sachverständigengespräch hat stattgefunden, wo wir alle vier Handlungsfelder jetzt sichten, also des Rahmenplans der AEVO, und feststellen, in einigen Handlungsfeldern gibt es kleinere Anpassungen, aber das wichtigste zentrale Handlungsfeld 3, also Ausbildung gestalten, Ausbildung umsetzen, Methoden, das wollen wir uns in den nächsten Monaten vornehmen und wir werden schauen, dass für alle sichtbar auch diese neue Ausbildungswelt mit den Anforderungen sich darin widerspiegelt. Ich kann das jetzt noch nicht genau sagen, wie es aussehen wird. Wir haben einen straffen Zeitplan. Wir wollen zum nächsten Sommer fertig sein. Es ist, wie gesagt, auch nach dem Konsensprinzip Sachverständige von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Bund-Länder-Vertreter wirken mit. Und wir hatten nach der ersten Sitzung wirklich den Eindruck, dass da alle an einem Strang ziehen, wenn auch aus unterschiedlicher Perspektive jeweils Sichtweise. Aber es ist Konsens, dass der Rahmenplan, ich nenne es jetzt einfach mal, modernisiert werden muss. Wir brauchen moderne Unterstützungsinfrastrukturen für Ausbildungspersonal und wie die AIVO, die ja letztendlich ein grundlegendes Einstiegswissen, eine Einstiegsqualifikation für Ausbildungspersonal bedeutet, die tatsächlich auch die realen Rahmenbedingungen der heutigen Arbeits- und Ausbildungswelt widerspiegeln. Und das wollen wir erreichen und sind auch sehr optimistisch, dass wir das in dem Zeitraum bis zum nächsten Sommer schaffen.
Michael, wir haben nun viel über die Anforderungen an AusbilderInnen und ihre Qualifizierung gesprochen. Nun hört man immer öfter, dass es gerade kleinen und mittleren Unternehmen zunehmend schwerfällt, überhaupt noch fachlich und persönlich geeignete Beschäftigte zu finden, die diese verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich im Betrieb auszubilden, übernehmen wollen. Woran liegt's?
Also es sind ein paar Dinge, über die wir auch schon immer länger sprechen. Ich bin immer unter Druck als Ausbilder. Und man muss tatsächlich sagen, Wertschätzung wird von vielen Ausbildern beklagt, erfahren sie eigentlich zu wenig. Sie haben ihren Job und ich sage jetzt mal ein bisschen bodenständig, nur wenn es mal schief geht, ja, also ein Auszubildende durch die Prüfung rasseln oder ewig zu spät kommen, dann wackeln die Wände und mir wird gesagt, hör mal, was machst du denn da den ganzen Tag? Wenn es gut läuft, ist Schweigen im Walde. Also Wertschätzung gegenüber dem Beruf des Ausbilders oder der Ausbilderin, auch der nebenamtlichen Ausbilder und Ausbilderinnen, die das ja zusätzlich zu ihrer eigentlichen fachlichen Tätigkeit machen, ist ein großes Ding. Der zweite Aspekt, den wir sehen, die Möglichkeiten, dass Weiterbildung kein Abenteuer oder keine Ausnahme ist, sondern Weiterbildung für Ausbildungspersonal zur Betriebskultur gehören müsste. Da gibt es heutzutage viele Möglichkeiten. Ich muss nicht in ein Blog-Seminar 4 Tage irgendwo abtauchen im Westerwald oder so, sondern man kann auch, das war ja unser Thema, auch sehr gute Online-Schulungen absolvieren, die dann natürlich oder möglichst vielleicht doch dann in der Arbeitszeit sein sollten. Und da sollte es keine Schweißperlen auf der Stirn geben, wenn ich das meinem Chef, meiner Chefin sage, dass ich mich gerne weiterbilden möchte. Und der dritte Aspekt ist dann tatsächlich, dass viele Ausbilder und Ausbilderinnen sagen, ich bin an der Belastungsgrenze. Das Wort hören wir natürlich auch sehr oft in dieser Zeit. Aber ich bin eben kein Sozialpädagoge. Ich kann nicht das abräumen, was in der Schule, was vielleicht auch im familiären und privaten Umfeld der Auszubildenden schief läuft. Ich habe einen fachlichen Auftrag. Und das verschwimmt sehr oft. Und in der Summe, ja, dieser 3 Aspekte überlegen sich das tatsächlich Ausbilder, Ausbilderinnen, diesen Job weiterzumachen. Und das ist eine Gefahr, denn wir wissen auch, dass ca. 50% des heute tätigen Ausbildungspersonals 50 Jahre und älter ist. Ne? Und wir sehen uns da vor einem riesigen Brain Drain gegenüber, wenn dieses Ausbildungspersonal in den nächsten Jahren langsam in den Ruhestand geht.
Du hast jetzt viel genannt, was eigentlich die Leute nicht gerade motiviert, diesen Job zu übernehmen. Jetzt möchte ich aber zum Schluss von dir einen Pitch haben. 3 gute Gründe, warum man eigentlich sich davon nicht beeindrucken lassen sollte. 3 gute Gründe, die aus deiner Sicht dafür sprechen, eine Ausbildertätigkeit zu übernehmen.
Der erste Grund, finde ich, das ist das Allerwichtigste. Beruf kommt von Berufung. Es gibt Kollegen, Kolleginnen, die haben einfach Interesse und Lust auszubilden. Die haben Lust und Interesse an diesem Beruf. Das sollte man fördern. Da gibt es Betriebe, die machen das auch und das muss man unterstützen. Das zweite ist aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive. Ich muss ein wohlverstandenes Eigeninteresse als Betrieb haben, gutes Ausbildungspersonal. Und wenn es auch nur eine Person ist in einem Handwerksbetrieb, es spricht sich rum, Auszubildende fahren, kriegen dann eine hochwertige Ausbildung, finden einen qualifizierten Arbeitsplatz danach. Das wäre der Grund, aus einem betriebswirtschaftlichen Interesse die Nachfolge zu regeln, ja, meinen Kundenstamm weiter bedienen zu können. Also ganz klar wirtschaftliche Überlegungen, das muss mein Interesse als Betrieb sein. Und wenn ich positive Rückmeldung von Kunden kriege, tut das gut. Also das erfüllt auch durchaus ein Arbeitsleben. Das schließt so ein bisschen an das, was ich zur Berufung sagte. Gute Ausbildung zu praktizieren ist ein Erfolgserlebnis und gibt gute Stimmung. Ich fühle mich einfach gut.
Dann hoffe ich, dass du dich jetzt auch gut fühlst am Ende unseres Interviews und danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und für eure Projekte, Michael, das große Projekt Mika und die Umsetzung wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute.
Alles klar, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Das war unser BWP-Podcast zum Thema Qualifizierung des Ausbildungspersonals. Wer das Interview nachlesen möchte, findet es in der BWP-Ausgabe 4/2022. Dort haben wir für Sie weitere Informationen und die Links zu den im Interview erwähnten Projekten, Produkten und Portalen zusammengestellt. Die digitale Ausgabe können Sie im BWP-Portal unter bwp-zeitschrift.de kostenfrei herunterladen. Und wenn Sie lieber das Heft in der Hand halten und darin blättern möchten, bestellen Sie einfach ein Exemplar direkt bei unserem Verlagspartner unter steiner-verlag.de.